Sie denken, das sind momentan 2,6%. Das sind immerhin noch mehr als Deutschland. Das ist, glaube ich, gerade bei 1,5. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, wenn der Landwirtschaftsaspekt bei vielen, inklusive mir, eher ein bisschen weiter weg ist, welcher Aspekt von Dankbarkeit kann jeder nachvollziehen, egal ob Landwirt oder nicht? Und über das Abendmahl bin ich dann irgendwie neu nochmal auf den Zusammenhang von Dankbarkeit und Leiden gekommen. Weil mit jedem Mal, wo wir das Abendmahl feiern, erinnert man uns daran, dass Jesus Christus, der Sohn von Gott, am Kreuz gestorben ist. Wir sitzen beim Abendmahl einen Moment lang mit seinen Jüngern am Tisch. Weil das Brot, das ist einfach nicht nur Brot, sondern es symbolisiert den Leib von Jesus, wo ein paar Stunden, nachdem sie das Abendmahl gefeiert haben, mit übelster Gewalt misshandelt und umgebracht worden ist. Und wir essen das Brot mit Dankbarkeit, weil durch das Opfer uns der ewige Tod erspart wird. Und gleichzeitig ist auch der Traubensaft oder der Wein nicht einfach nur eine rote Flüssigkeit, sondern es symbolisiert das Blut von Jesus, das für die Vergebung der Sünden vergossen worden ist. Das feiern wir im Abendmahl. Und wir trinken auch das mit Dankbarkeit, mit dankbarem Herz, mit frohem Herz, weil kein anderes Blut hätte können vergossen werden, um unsere Sünden reinigen zu vergeben. Der christliche Glaube ist ein Glaube, der sich nicht oder nicht nur in Stärke entfaltet, sondern vor allem in der Schwachheit. Oft begegnet man Gott am meisten nicht dann, wenn es einem super gut geht, sondern wenn eher das Gegenteil der Fall ist, wenn es einem nicht gut geht, wenn man in Schwachheit unterwegs ist, wenn man in Nöten und Schwierigkeiten lebt. Und wir leben in einer Kultur, wo Kraft schätzt, Kraft und Stärke, ja, das ist gefragt. Und wir kennen so eine Kraft, so eine grosse Kraft, die aber tröstet, die wiederherstellt, eine Kraft, die aufrichtet. Eine Kraft, die wir durch das Evangelium kennen dürfen. Und durch diese Gedanken von, ja, eben, Erde Dank, Gottesdienst, Dankbarkeit, Abendmahl, durch das Wechselspiel bin ich dann auf den Predigtext gestoßen, den ich auch heute mit euch zusammen anschauen wollte, den wir alle zusammen anschauen. Und zwar im 2. Korintherbrief. Der 2. Korintherbrief ist einer der, ja, wenn man so sagen will, persönlichsten Briefe von Paulus. Er macht sich verwundbar, lässt tief in seine Person hineinschauen. Und wir wollen uns das anschauen, der Predigtext. Und die Predigt hat das Thema Gott danken in jeder Lage. Ausrufezeichen, Fragezeichen. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 11. Und ich habe es auch da vorne eingeblendet. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 11. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete. und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Ja, ich finde das ein eindrücklicher Bericht von jemandem, der offensichtlich den schwierigsten oder schwierigsten Umständen ausgeliefert war und wo trotzdem, in all dem, was Paulus erlebt hat und seine Gefährten, trotzdem das Positive sieht. Und zwar nicht nur, ich sage jetzt mal so verkrampft optimistisch, weil er irgendwie so ein Motivationsposter irgendwie im Zimmer hatte, sondern weil er von Herzen dankbar ist für den Trost, den er von Gott bekommt. Von Herzen dankbar für den Trost, den er von Gott bekommt. Und das werden wir anschauen in diesem Text. Ich will es anhand von drei Schwerpunkten machen. Einerseits, ja, was sind unsere Nöte und Schwierigkeiten? Was ist der Sinn dahinter? Und wo finden wir Trost und Hoffnung? Ich werde anfangen mit dem ersten Punkt, unsere Nöte und Schwierigkeiten. Ich habe letztes Mal in einer Predigt, die mich schon besser kennen, die wissen, ich bin die ganze Zeit viel am Podcast hören, durchs Band, aber auch Predigten. Egal, ob es jetzt Wäsche aufhängen, Auto fahren ist, ich höre immer irgendetwas. Und dann habe ich mal in einer Predigt den Satz gehört, warum macht es Sinn, sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen vom christlichen Glauben? Mit Themen, die einem eigentlich... Man tut ja eigentlich lieber über Gutes nachdenken, über Positives. Oder über etwas, was einem Freude macht. Und wir haben es, ich völlig eingeschlossen, wir haben es ja alle tendenziell lieber gern komfortabel, wir haben es, wenn es uns gut geht. Und wir haben es auch gern, wenn man so gut wie es geht, möglichst kann ausblenden, was das Leben an Schwierigem, was das Leben an Herausforderungen mitbringt. Und dann hat der Prediger etwas Lustiges gesagt. Er hat gesagt, wie auch Rosenkohl zu einer ausgewogenen Ernährung wichtig ist, und ganz ehrlich, wer hat Rosenkohl? Schon gerne, ich lasse mal zu. Was, du?
Ja.
Okay. Also, da habe ich wohl... Nein, mit Rosenkohl kann man mich jagen. Wie Rosenkohl zu einer ausgewogenen Ernährung dazugehört, so gehört es auch dazu, dass man sich ab und zu auseinandersetzt mit so schwierigen Themen im Glauben, damit dann, wenn es windet im Leben, wenn Anfechtung und Not ins Leben kommt, dass man dann nicht unvorbereitet da rein geratet. Es ist nötig, weil das Leben an sich schwer ist. Aber wir wissen alle, unsere Körper hier auf der Welt gehen tendenziell am Verfall entgegen. Beziehungen gehen in die Brüche. Es gibt Schwierigkeiten allerlei mit Finanzen und viele andere Sachen. Ich weiß nicht, wo du gerade durchgehst, wo du gerade stehst. Ja, wie gehst du mit Verlust um, was Leben bringt? Verlust, auch das wieder vielschichtig deutet. Die Zeiten, wo man jetzt Hand aufs Herz null Sorgen im Leben hat, sind ja doch eher kurz im Vergleich zu denen, wo ein irgendetwas die ganze Zeit nagt, was einen in der Nacht wach behaltet. Und in dieser Hinsicht, oder auch in dieser Hinsicht, ist die Bibel ein völlig ehrliches Buch. Es ist das Wort von Gott. Es werden keine Illusionen gemacht. Und jeder, der den Text anschaut von uns, auch da wird es ganz klar, gerade schon am Anfang, das ist ja die Einleitung vom 2. Korintherbrief, da haben wir es gerade schon davor, da sagt Paulus, hey, Gott ist ein Gott, der sich erbarmt. Er ist ein Vater, der sich erbarmt. Er ist ein Gott, der auf jede erdenkliche Art und Weise tröstet und ermutigt. Und dann redet Paulus von all diesen Nöten, die er erlebt hat, wo Gott ihn schon tröstet und ermutigt hat. Ja, und wenn man das so lesen, nicht nur das, sondern auch den Gesamtkontext anschaut, und das ist auch immer wichtig, dann merkt man, Christ sein heisst nicht, kein Leiden zu kennen. Auch der Paulus ist gut vertraut mit Schmerz, mit Enttäuschungen, mit Leid. So ein kleiner Auszug. Man könnte jetzt so lange auflisten, was er schon erlebt hat. Und er hat so viel Liebe in all die Gemeinden investiert, die Korinther-Gemeinde investiert und hat da hat müssen erleben, wie Menschen seinen Ruf haben wollen zerstören, hat Enttäuschungen erlebt. Man hat sein Amt als Apostel hinterfragt. Er hat Schiffsbruch erlitten, nicht nur einmal, muss sich das mal vorstellen. Er hat ins Gefängnis müssen, er ist gesteinigt worden, er hat viel Ablehnung erfahren. Ja, das können so manche einen bitter machen. Er hat gesundheitliche Probleme gehabt und es hat ihn, und das finde ich spannend, nicht nur an den Rand von dem getrieben, wo er aushalten kann, sondern es hat ihn darüber raus getrieben. Es steht da in Vers 8, sie haben in der Provinz Asien, Auffrischung, Provinz Asien ist die heutige Türkei, hat so viel müssen durchmachen und dann steht, dass es ihre Kraft sogar überstiegen hat. Es hat ihre Kraft überstiegen und sie haben eigentlich menschlich gesehen nur noch mit dem Tod gerechnet. Also der, der da in diesen paar Vers von Trost und Dankbarkeit und Ermutigung schreibt, ist einer, der hat schon zwei, drei Sachen mitgemacht. Es ist völlig am Boden von der Realität gegründet. Es ist nicht ein Beschönigen. Es ist nicht irgendeine Theologie für den Elfenbeinturm. Oder sagt man manchmal so, wenn Theologe im Elfenbeinturm ein paar tausend Seiten schreiben, die absolut nichts mit der Realität zu tun haben, das ist es eben genau nicht. Wir sind in einer Welt, wir haben das ja am letzten am Waldgottesdienst davon gehabt, in einer Welt, die durch den Sündenfall gezeichnet ist, wo durch Sünde, Leid und Chaos, das ist nochmal das Stichwort, durchzogen ist. Aber die Bibel lässt uns nicht da allein. Lass uns da nicht stehen und sagen, okay, so ist es jetzt halt Chaos und fertig. Sondern der Paulus, der fängt eigentlich, das finde ich so schön, fängt mit dem Allerwichtigsten an. In all dem, sagt, gepriesen sei Gott, der uns tröstet und ermutigt. In all dem inne. Gepriesen sei Gott, der uns tröstet und ermutigt. Und das ist auch ein ermahnender Brief, den Paulus den Korinther geschrieben hat. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal, wenn du ein Mail geschrieben hast, wo es ein bisschen zur Sache gegangen ist, angefangen hast mit, hey, aber zuerst mal loben wir mal Gott. Das ist doch Wahnsinn, oder? Die Bibel sagt nicht, dass wir nicht durch Schwierigkeit durchgehen, aber sie sagt, dass wir nicht alleine durch die Schwierigkeit, durch die Nöte durch müssen. Tränen und Trauer sind oft genau das Richtige. Warum? Weil die Welt auch voller Chaos, voller Trauer ist. Und sogar Jesus selber. Wir erinnern uns, wo der Lazarus gestorben ist, sein Freund. Was macht Jesus? Es nimmt ihn völlig mit, er fängt auch an zu brüllen. Sogar Jesus trauert um den Tod, um den Verlust von Freunden. Gott erwartet nicht, dass du im Sturm vom Leben lachst und allem mit dir grinsend entgegengehst, oder? Es gibt ein Predigerbuch, wo ja sehr viel ja, nahrhafte, wie soll ich sagen, jetzt klingt es fast modern, nahrhafte Impulse, wo man lange daran knabbern kann und man etwas daraus ziehen kann. Das steht dort so bekannt. Es gibt eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Es gibt eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Alles hat seine Zeit. Und jetzt wollen wir anschauen, was ist dann der Sinn dahinter. Und ich habe jetzt in den nächsten 10 Minuten nicht endgültig die Frage klären, warum Gott das Leid zulässt. Da kommt mir gerade der letzte Unterjahrgang in den Sinn, der abgeschlossen hat im Juni. Jeder Unterjahrgang darf ein abiges Thema, freie Themenwahl machen. Er hat gesagt, ja, über was wollen wir machen? Warum lässt Gott das Leid zu? Ich sage, ja toll. Habt ihr euch noch ein einfaches Thema aussuchen können? Aber wir sind es natürlich angegangen, ist klar. Wir sind anhand vom Hiob-Buch da entlang gegangen. Ja, warum Gott das Leiden zulässt, ist etwas, das beschäftigt Menschen also schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und es sind schon sehr, sehr viele Bücher darüber geschrieben worden, wo sich auch nicht alle einig sind. Aber ich wollte ein paar Sachen herausgreifen, die ich denke, die sich aus dem Predigtext ergeben. Das war der Sinn Nummer 1. Trost. Das ist eigentlich fast das Wort, das fast am meisten raussticht aus dem Text. Gott tröstet uns in schwierigen Lebensphasen. Und es hat einen Zweck, der Paulus ergänzt immer, warum? Er sagt, dass wir den Trost auch weitergeben können. Und in Vers 6, da sagt er, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch standhaft, die gleichen Leiden zu ertragen. Gott tröstet. Gott ist nicht einer, der inaktiv ist in dem allem. Er greift ein. Er tut etwas, mitten in der Not. Oder? Der Psalm 23, wo ja so eindrücklich ist mit dem finsteren Tal, wo er auch dabei ist. Das versinnbildlicht das eigentlich so schön. Er tut etwas, mitten in der Not. Er lässt das Leid zu, damit wir näher zu ihm kommen. Jetzt ist es so, das Leiden hat ja die Eigenschaft, dass man sich auf das fokussiert, was wesentlich ist. Ich bin gestern am Abschlusstreffen oder am Absolvententreffen von der STH, wo ich studiert habe. Und dann hat eine Person dort einen Lebensbericht erzählt im Referat. Und zwar hat er erzählt, wo sein eigenes Kind kurz nach der Geburt, es ist beatmet worden und alles, kurz nach der Geburt wegen Organversagen, haben die Ärzte gesagt, es hat keinen Zweck mehr, wir müssen die lebenserhaltenden Massnahmen abstellen und bitte unterschreiben Sie das. Und er hat ihnen erzählt, wie sie das unterschrieben haben und das Kind während dem Gebet mit der Krankenschwester, war auch gläubig, das Kind gestorben ist in den Armen. Und ich denke, so, das hat er dann auch gesagt, in so einem Moment, da sind alle anderen Sorgen, ob jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, ob es Auto und Kratzer hat oder so, das ist so wurscht im Vergleich zu so Sachen. Es ist so lächerlich gegenüber diesen Sachen, die einen so existenziell mitnehmen. Es lenkt den Blick auf die ganz zentralen Themen. Und die Frage ist, lassen wir es zu, in diesem finsteren Tal Gott zu begegnen, damit man näher zu ihm findet? Ich habe vorher gesagt, so schwierige Phasen, es hat das Potenzial, zum selber hart werden, zum selber daran verbittern. Lasse ich es zu, zieht es mich zu der Bitterkeit an oder zieht es mich zu Gott, zu seinen tröstenden Armen? Gott ist da, schenkt uns Trost. Der Heilige Geist, der hat ja, das sagt Jesus, als er auf der Erde war, hat er gesagt, ich schicke den Heiligen Geist. Und was ist noch ein Beiname vom Heiligen Geist? Der Tröster. Er ist uns auch dann nach, wenn wir es nicht verstehen mit Gott, wenn wir verrückt sind auf ihn, er ist denen nach, die ein gebrochenes Herz haben. Und vor allem braucht er Menschen, die Leid erlebt haben, um wiederum andere zu trösten. Ganz konkret, um einander aufrichten, um einander Mut zu machen. Und, das sagt Paulus ganz am Schluss, schlussendlich auch, hey, betet füreinander. Betet füreinander, steht bei Gott füreinander ein. Und der Paulus bittet Korinther, auch wenn er seine Sache hat, wo er nicht so sieht wie Korinther, wo er Korinther belehren will, oder korrigieren, sagen wir so. Er sagt dann, hey, betet weiterhin für uns, damit wir im Dienst bewahrt bleiben. Und dass aus dem heraus, was Gott dann an uns tut, andere wieder ermutigt werden. Und ich finde das so ermutigend auch bei uns. Oder? Ich hätte gesagt, wir sind, und ich nehme uns als betende Gemeinde wahr, wir haben Gebetstreffen, wir haben Gebetsbriefe und so weiter, man schickt per WhatsApp Gebetsanliegen um. Ich finde es einfach schön, dass man weiss, hey, man wird gestützt gegenseitig im Gebet. Dann zweiter Sinn, Heilung des Herzens. Im Lied verstehen wir existenziell, dass Gott ein Gott ist, der das Leiden kennt. Oder? Stichwort Abendmahl. Im Garten Gethsemane ist Jesus überhaupt nicht gut gegangen. Er hat gehadert damit, er hat gebetet, hey, wenn es irgendwie möglich ist, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Und doch hat er es auf sich genommen. Er hat es auf sich genommen, dass der Wille vom Vater passiert. Oder wie vorher erwähnt, wo der Lazarus gestorben ist, die Jünger überbringen Jesus die Nachricht und seine Augen füllen sich mit Tränen. Er kennt das Leid. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, hey, reiss dich zusammen, jetzt tu doch nicht so. Jetzt lach doch endlich wieder mal. Sondern ein Gott, der sagt, hey, ich verstehe es. Ich bin durchs Leid durchgegangen, ich habe selber gelitten. Und ein dritter Sinn, sich auf Gott zu verlassen. Der Paulus schreibt, sie haben eine sehr, sehr schwierige Zeit in diesem Asien gehabt, in dieser Türkei. Es hat sie zur Verzweiflung geführt, zum äußersten Rand und darüber raus von dem, was sie selber haben können aushalten. Und sie sind sich ganz sicher gewesen, das ist es jetzt. Wir werden wahrscheinlich sterben. Und dann hat Gott sie etwas gelehrt, wo wir in Vers 9 bis 10 lesen, wo ich einfach so, ja, so stark finde, dass sie das so können, ja, dass Gott ihnen das so aufgezeigt hat. Da sagt er, aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Mit dieser Erkenntnis, da hat Gott sie durch eine Lebensschule durchgeführt, um das zu zeigen, hey, verlasst euch nicht auf euch selber, sondern auf Gott. Der Mensch hat so an sich, dass er so die Illusion von Kontrolle hat, von Kraft hat, wenn es gut läuft im Leben. Er denkt, man hat es im Griff, oder? Man kann es kontrollieren. Aber in Wirklichkeit ist es eher eine Illusion. Wenn die Schwierigkeiten zuschlagen, denkt man zum Beispiel jetzt spontan an Hiob, der hat ja einen riesigen Reichtum gehabt. Wenn das Unglück über einen drüber bricht, da kann man dann auch nicht wahnsinnig viel dagegen machen. Man kann sich nicht mit Illusionen irgendwie durchschlängeln, sondern muss irgendwo die Realität anschauen. Und da zeigt uns, da nimmt uns das Leid in eine Lehrzeit rein. Deswegen sagt Gott, nimmt uns in eine Lehrzeit rein. Er sagt, hey, deine Kraft langt nicht. Es langt hinten und vorne nicht. Bau nicht auf dich selber, bau nicht auf dich, sondern auf Gott. Paulus hat nicht damit gerechnet, noch lebendig davon wegzukommen. Obwohl er schon viel erlebt hat. Ich meine, der hat Jesus gesehen in einer Erscheinung. Und doch hat es Gott zugelassen und sie die Lektion gelehrt. Noch ein vierter Sinn. Leiden zeigt, wie wichtig Glaubensgemeinschaft ist. Es gibt so viele Bibelstellen, man könnte es auch ganz lang aufzählen, wo eigentlich im Prinzip das ausdrückt, wo in Galater 6,2 steht, helft einander, eure Lasten zu tragen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Oder auch im Römerbrief, wo es heisst, fast ein bisschen wie am Prediger angelehnt, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Anteilnahme, hey, wenn es super läuft, wenn etwas passiert, wo man sich wirklich freuen kann, wow, hey, das ist ein Grund zum Mitfeiern. Aber es ist auch gerade so gut, wenn jemand ja, durch eine schwierige Zeit geht, da Anteil zu nehmen, weint mit denen, die weinen. Es ist nicht Gottes Idee, dass wir die Lasten und Nöte alleine tragen, sondern es muss unbedingt geteilt werden, auf mehreren Schultern verteilt, dass man zusammen vor Gott einstehen kann. Und es gibt ja auch so den Spruch, oder, wo man so sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Gut, ob es jetzt wirklich 50-50 sind, kann man jetzt darüber streiten, aber auch das drückt es ein bisschen aus. Das passiert in Gemeinschaft, das passiert beim einander Zuhören. Apropos, Zuhören ist eigentlich so einfach und doch so schwierig. Oder? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, manchmal kommt da so ein ganzer Katalog an Ratschlägen, wo man jetzt gerne weitergeben würde. Und dann kommt man gerade in den Sinn, wir an der SDH mal ein Ehe-Seelsorge-Seminar gehabt. Und dann hat der Pfarrer, der das Seminar gehalten hat, gesagt, schau, ihr lieben Männer, ihr müsst jetzt mal eins verstehen, wenn ja, eure Frauen ja, einfach mal ein bisschen rauslassen, was sie so beschäftigt, dann kommt nicht immer gerade mit Ratschlägen, sondern hört einfach nur mal zu. Hört einfach nur mal zu und sagt, hey, ich verstehe es, das ist wirklich mega blöd, wo du da drin steckst. Oder die Freunde vom Hiob, die haben ihn gerade mit Ratschlägen zutextet und zum Schluss sehen wir, eigentlich wäre es gescheiter gewesen, wenn sie es beim Zuhören hätten, wenn sie eigentlich beim Zuhören geblieben wären. Und darum wollte ich auch wir sind jetzt schon länger in dieser Corona-Zeit, wollte ich auch trotz Corona Mut machen, oder gerade weg Corona, bleib vernetzt, damit auch deine Lasten verteilt werden. Damit Trost auch in und durch Gemeinschaft, durch die Glaubensgemeinschaft kann kommen. Und nun fünften, ein letzter Sinn, Vorbereitung für den Himmel. Schlussendlich löst das Leiden eine von dieser Illusionen, dass es auf dieser Welt so toll ist, dass man immer dort bleiben will. Und zeigt, wie ich vorher gesagt habe, auf das, was wirklich zählt, auf die Ewigkeit. Es zeigt auf ein Königreich, auf ein himmlisches Königreich im Himmel. Es zeigt auf die unsichtbaren Sachen, nicht auf die sichtbaren. Und all die Probleme auf der Welt bereiten uns schlussendlich auch für die Ewigkeit vor. Darum kommt im Neuen Testament ein paar Mal der Ausruf, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Maranatha. Maranatha, das heißt, unser Herr, komm. Das steht im zweitletzten Vers der Bibel, in der Offenbarung. Auch dort steht, Amen, komm, Herr Jesus. Da schwingt mit, hey, wir können es kaum erwarten, im Himmel zu sein, in der Ewigkeit zu sein. Wir können es kaum mehr erwarten, dass der Herr wiederkommt und er alle Tränen abwischen wird und es keinen Tod mehr wird geben. Das waren jetzt mal 5 Gründe, die man so aus dem Text herauslesen kann. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Aber ich komme jetzt noch zum dritten und letzten Hauptpunkt. Was ist unser Trost in dieser Hoffnung? Man sieht, die Hoffnung von Paulus, die ist nicht mehr auf ihn selber gegründet oder auf seine Mitarbeiter. Die Lektion haben sie gelernt. Obwohl er so viel erreicht hat, so viele Gemeinden gegründet, und das noch ohne Internet, also ich stelle mir das. Ich weiß nicht, wie das heute wäre, ob es da verschiedene WhatsApp-Gruppen gäbe, irgendwie so WhatsApp-Gruppe Ephesus for Jesus und da noch irgendwie Korinth, ich weiß es auch nicht. Aber er hat sich voll investiert, Menschen haben durch ihn zum Glauben gefunden und Erfahrung in Asien hat ihn gelernt, Hoffnung gibt es allein bei Gott, wo die Toten auferstehen lässt. Auf dem Gott, der das Unmögliche geschehen lässt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, manchmal kann man das so, man liest es so, ja, der die Toten auferstehen lässt. Mhm. Kann man manchmal so ein bisschen als fast ein bisschen als Floskel überlesen. Und wenn man so darüber nachdenkt, hey, er vertröstet uns da nicht auf irgendeine Fantasy oder so, auf irgendetwas, wo vielleicht mal in der Zukunft kommt, sondern wenn er davon redet, vom Gott, der die Toten auferstehen lässt, dann gründet er auf etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Er zeigt auf das, was an Ostern passiert ist, an die Wiederauferstehung von Jesus. Und es ist die Wiederauferstehung, die uns Hoffnung gibt, die uns Trost gibt in all diesen Schwierigkeiten und nicht. Schlussendlich werden das ewige Leben und die Liebe von Gott und die Hoffnung und der Glaube werden den Sieg davontragen. im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da tut das der Paulus so feinsäuberlich auslegen. Da sagt er, um das einfach historisch auch noch begründen, sagt er, hey, Jesus Christus ist auferstanden am dritten Tag. Er ist für unsere Sünden gestorben, also so, man ist zuerst für die Sünden gestorben, dann begraben, dann auferstanden am dritten Tag. Er ist gesehen worden von Petrus, er ist nachher 500 Nachfolger von Jesus erschienen, er ist dann sogar Paulus selber erschienen. Und dann buchstabiert er das so schön durch, was es würde heißen, wenn man nicht an die Auferstehung der Toten würde glauben. Dann sagt er, könnt ihr mal nachlesen, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo er es wirklich so ganz Schritt für Schritt durchbuchstabiert. Und er endet damit, sagt, dann, wenn man das nicht würde glauben an die Auferstehung der Toten, dann wären wir bedauernswerter als alle anderen Menschen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und wenn wir nicht wirklich darauf vertrauen, dass Gott kann Menschen auferstehen lassen. Aber er ist auferstanden. Und das ist eigentlich der Punkt, wo er anwohnt. Er ist auferstanden. Halleluja. Darum feiern wir Abendmahl. Darum können wir, egal ob es jetzt Erntedankgottesdienst ist oder ein anderer Sonntag oder jeden Tag, dankbar sein. Es ist etwas, wo wir immer darin leben dürfen. Dankbar sein. Er ist auferstanden. Dankbar, dass wir zu ihm gehören dürfen. Dankbar, dass er in unserer Schwachheit, in unserer Not zu uns steht. Dankbar, dass er ein Gott vom Trost ist. Dankbar, dass wir die Lasten nicht allein tragen müssen, sondern dass wir uns gegenseitig trösten und entlasten können und sollen. Und auch dankbar, dass wir uns mit jedem Abendmahl uns daran erinnern, dass er sein Leben für uns angegeben hat, noch bevor wir geboren sind, bevor wir ihn gekannt haben. Amen. Ja, ich wollte noch danken im Gebet. Ja, Herr, ich staune einfach, was das für eine Hoffnungsbotschaft ist. Und ja, du siehst, wir haben alle verschiedene Baustellen. Es gibt Leute da drin, die haben schon mehr erlebt als andere. Aber alle wissen, ja, es ist nicht immer leicht auf dieser Welt. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du in unserem Leben jeden Tag neu das Licht bist. Dass wir dankbar sein dürfen, dass wir bei dir den Mut suchen, den Trost, und nicht sonst irgendwo bei einer anderen Quelle, sondern bei dir andocken, und dass uns das erfüllt, Herr, das wünsche ich uns. Und dass wir das weitergeben an die Gemeinde, aber auch darüber raus, bei denen, die dich noch nicht kennen und sie einfach merken dürfen, hey, da ist ein Unterschied. Das ist eine ganz andere Qualität von Trost, die der umgibt. Ja, komm du mit uns jetzt in die nächste Zeit, dass wir einfach immer dankbar dürfen auf das schauen, was du für uns da hast. Amen.